Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Und ich wünsche einen famosen Freitag. Bei uns geht es unter anderem um Satiriker El Hotzo. Er steht in der Kritik, nachdem er sich frauenfeindlich verhalten hat. Außerdem, trotz vieler Proteste, hat der Berliner Senat gestern seinen Sparhaushalt verabschiedet. Vor allem die Kultur ist massiv betroffen. Und wir fragen uns, warum gibt es eigentlich keine coolen zeitgenössischen deutschen Weihnachtspop-Songs? Diesen Themen und Fragen gehen wir nach in unserem Popkultur-Wochentalk. Zu Gast sind Berit Glanz, Autorin, zugeschaltet aus Reykjavik. Hallo.
Hallo.
Und Jörg Heiser, Kunstkritiker, Kurator und Professor an der UdK Berlin bei mir im Studio. Ich grüße dich.
Hallo.
Ja, ich freue mich auf das Gespräch. Eine Stunde hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Satiriker El Hotzo stand diese Woche in der Kritik. Grob gesagt geht es um frauenfeindliches Verhalten und das ist der Vorwurf ausgerechnet von einem, der mit seiner klassisch linken Haltung eigentlich kluge Witze übers Patriarchat reißt. Was ist passiert? Eine seiner Ex-Freundinnen schrieb auf X, El Hotzo würde seit Jahren Frauen systematisch belügen und betrügen. Daraufhin hat er sich entschuldigt. Aus seinem Statement geht hervor, dass er Frauen gelovebombt und gegaslightet hat. Und ja, wir versuchen die Debatte jetzt einmal ordentlich einzuordnen und fragen uns auch, was Public Shaming eigentlich aus einer Person macht bzw. machen kann. Darüber sprechen wir jetzt in unserem Popkultur-Wochentalk mit Berit Glanz, Autorin, und Jörg Heiser, Kunstkritiker, Kurator und Professor an der UdK Berlin. Ja, viele sind ja von seinem toxischen Verhalten enttäuscht und auch wir in unserer Redaktion haben uns gefragt, wie kann das eigentlich sein? Er hat doch alle Informationen, er hat die Theorien des Feminismus durchdrungen, also das Ganze intellektuell verstanden. Wie kann es denn gerade sein, dass eine Privatperson wie dann Sebastian Hotz komplett andere Werte vertritt? Berit, ich fange mal mit dir an. Kannst du das nachvollziehen?
Also nachvollziehen, dass Menschen sich schlecht verhalten in Liebesbeziehungen, können wahrscheinlich die meisten, haben es entweder selber erlebt oder eben sich selber auch schon Sachen schuldig gemacht in irgendeiner Art und Weise. Das Interessante bei Sebastian Hotz ist natürlich, das ist eine sehr öffentliche Figur, der ist im Internet extrem beliebt und er hat sich eben auch in der Vergangenheit gar nicht so selten zu diesen Themen geäußert, also heterosexuelle Beziehungen, die Rolle von Männlichkeit und so weiter. Da wirkt es dann natürlich gleich umso heftiger, wenn er sich dann plötzlich ja selbst eben auch bezichtigt, dass er eben in seinen vergangenen Beziehungen sich wirklich unmöglich verhalten hat und Gaslighting und Lovebombing, also auch sozusagen psychische Gewalt zugesteht oder eingesteht.
Mhm. Jörg, du hast auch eine boulevardeske Sprache identifiziert, so nenne ich es jetzt mal. Was hast du da beobachtet?
Ja, wir haben halt das Phänomen, dass die Massenmedien, also die klassischen Medien, auf dieses Thema, das aus den sozialen Medien kommt, sofort eingestiegen sind und auffallend eben in so einen boulevardesken Ton verfallen, weil es tatsächlich ja auch eine Sache ist, wo es um private Liebesbeziehungen geht. Wir wissen auch, das muss man auch dazu sagen, bis jetzt da noch keine Einzelheiten, und ich finde es auch höchst problematisch, sich da ein Urteil zu bilden zu etwas, wo man einfach die Voraussetzungen schlicht noch nicht oder noch nicht kennt. Aber eine Schlagzeile Fokus fand ich zum Beispiel bezeichnend, die geht folgendermaßen: untragbar geworden, Skandal um El Hotzo, jetzt sprechen Mareile Höppner und Ruth Moschner. Hab mich dann gefragt, was heißt die sprechen jetzt? Ist das jetzt irgendwie so eine Instanz? Und also das sind so diese Geschichten, die ich meine mit Boulevardesque.
Das ist auf jeden Fall eine andere Richtung, die wollen wir nicht einschlagen. Denn Berit, du bist auch unglücklich darüber, wie die Debatte geführt wird, beziehungsweise wie undifferenziert da gerade Kategorien miteinander verschwimmen, so würde ich es mal bezeichnen. Was meinst du damit?
Ja, genau. Also ich glaube, die Stimmung bei vielen seiner Followern oder Leuten, die ihn wirklich einfach sehr gerne gemocht haben im Internet, ist eben große Enttäuschung. Aber es fliegen eben, wie das dann eben auch so ist, wenn so eine eigene Dynamik in die Sache kommt, eben ganz viele Dinge durcheinander. El Hotzo wird in einer Reihe genannt mit Rammstein, Woody Allen, Polanski, also auch mit Luke Mockridge, gegen den ja wirklich ein Vergewaltigungsvorwurf bestand. Das bedeutet, da werden eben plötzlich sein Eingeständnis von psychischer Gewalt in privaten Beziehungen wird eben plötzlich gedreht, als hätte er den Vorwurf von sexualisierter Gewalt bekommen. Und das ist eben nicht das Gleiche, zeigt aber auch, dass wir überhaupt keine Sprache haben dafür, wie wir damit umgehen, wenn Leute eben psychische Gewalt ausüben in Privatbeziehungen. Und dann wird es eben ganz schnell sehr hilflos. Alles wird über einen Kamm geschert. Und ich glaube, damit tut man eben wirklich auch gerade den Opfern unterschiedlicher Formen von Gewalt überhaupt keinen Gefallen.
Ja, also gerne ergänzend dazu, Jörg.
Ja, also ich denke, was noch dazu erschweren, ich stimme völlig zu, was erschweren noch hinzukommt, ist der Vorgang des Public Shaming, wie man das ja auch nennt, ne? Dass jemand sich öffentlich für was schuldig bekennen muss, in dem Fall, wenn man so will, beziehungsweise von anderen überführt wird, führt ja dazu, dass dann eigentlich die Frage im Raum steht, worin besteht jetzt eigentlich die Bestrafung? Also ist ja eh kein, also wir reden ja hier in dem Fall, soweit man bis jetzt weiß, nicht von justiziablen Vorgängen. Und dann gibt es halt so dieses eben, wie lange ist jemand sozusagen dann weg vom Fenster? Mhm. Ist das jetzt Berufsende, Karriereende etc.? Mhm. Nicht, dass ich, mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, oh, wir müssen jetzt uns erstmal mitleidige Fragen über die Zukunft einer erfolgreichen Person stellen. Das meine ich nicht, sondern einfach, welche Maßstäbe in dem Sinne anknüpfen an das, was Berit gerade gesagt hat. Gibt es da irgendeine Art von Skalierung, also von eben Leuten, die wirklich tatsächlich höchstwahrscheinlich strafbare Dinge getan haben und andere Leute, die sich scheiße verhalten haben.
Ja, also ich sehe auf jeden Fall auch das Problem, dass uns da vielleicht tatsächlich auch noch so die, also die Sprache fehlt, dass wir tatsächlich ein bisschen hilflos sind, wenn es um die Debatte geht, den Diskurs Männergewalt, dass man da ganz klar differenzieren muss zwischen psychischer Gewalt und sexualisierter Gewalt. Die Frage ist vielleicht auch, ist beides gleich schlimm oder muss man da auch Unterschiede machen?
Ich glaube, es können wahrscheinlich die Opfer sagen, wie schlimm das ist für sie. Und ich würde mir tatsächlich in diesem Fall auch gar nicht anmaßen, zu sagen, das war schlimmer als das andere. Ich glaube, das ist aus einer externen Position sehr, sehr unglücklich. Was aber sicherlich mit hineinspielt in diesen großen Furor, der da Sebastian Hotz entgegenschlägt, ist natürlich, dass wir uns gerade in einer Zeit befinden, in der einige Dinge auf den Tisch gekommen sind, die viele Frauen sehr skeptisch gemacht haben gegenüber den Männern in ihren Privatbeziehungen. Also ich beziehe mich hier vor allem auf den Fall Gisèle Pelicot. Ich beziehe mich aber auch auf die gerade aktuelle Dokumentation von Steuerung F, wo es eben darum geht, dass sich in Telegram-Gruppen wirklich Tausende von Männern vernetzen und besprechen, wie sie eben ihre Partnerinnen oder auch Schwestern oder andere nahestehende unter Drogen setzen, um sie dann zu vergewaltigen. Also es gibt sozusagen gerade ein großes Gespräch über, können wir eigentlich den Männern, die uns am nächsten stehen, vertrauen? Und da ist natürlich dann eine prominente Figur, die ja wirklich aufgetreten ist als Person, die sich gegen sexualisierte Gewalt positioniert. Und dann plötzlich sagt, ja, also ich war eigentlich auch in meinen Privatbeziehungen ein Täter und das hat er ja selber sozusagen eingestanden, dass das auf viel Aufmerksamkeit stößt, gerade in der aktuellen Stimmung, ist, glaube ich, nicht überraschend.
Oder man fragt umgekehrt, geben wir denn dadurch der Debatte auch zu viel Raum? Also wie du es gerade gesagt hast, Steuerung F von Funk, die haben ein internationales Netzwerk von Vergewaltigung aufgedeckt und der Fall Pelicot, gestern gab es das Urteil. Man könnte sich ja auch fragen, muss es deshalb auch noch El Hotzo geben, beziehungsweise das Gespräch darüber?
Ich wollte nur eins dazu sagen, also es ist natürlich nicht ein entweder oder, aber die Gewichtung und auch die Einordnung lässt tatsächlich in der Hinsicht zu wünschen übrig. Also dieses Boulevardeske, auch natürlich an bestimmte Formen von Voyeurismen ausgelegte Berichten darüber, erscheint mir umso unangebrachter, wenn gleichzeitig diese epochalen Entscheidungen in Frankreich getroffen wurden und eben auch diese wirklich bestürzende sozusagen Recherche zutage tritt und man dann das Gefühl hat, irgendwas läuft hier schief in der Einordnung und Gewichtung.
Und Berit, ergänzend noch dazu oder vielleicht auch anknüpfend an die Frage von mir, das ist vielleicht auch ein bisschen spekulativ, aber was meint ihr, was passiert jetzt mit jemandem, der als links gelesen wurde, galt zumindest, und jetzt diese öffentliche Scham erfährt, könnte man natürlich, wie gesagt, nur spekulieren. Aber was passiert als nächstes mit ihm? Wo könnte er sich hinbewegen? In welche Richtung?
Also es gibt natürlich einen politischen Bereich, wo Leute sich reihenweise sexualisierter Gewalt schuldig machen können und trotzdem große Karrieren fahren können. Das ist eben die Rechte. Das sieht man zum Beispiel an Donald Trump, wo die Gewalttaten, die er gemacht hat, ja überhaupt niemanden interessieren. Deswegen gibt es leider auch das Phänomen, dass Linke, die kritisiert werden, dann aus Trotz rechts werden. Das hoffe ich natürlich innigst, dass das jetzt nicht passiert mit Sebastian Hotz. Das ist aber eine Entwicklung, die wir schon auch sehen, dass Leute eben Kritik bekommen und dann eben sich davon eigentlich auch ihre Politik nehmen lassen und dann eben zu denen gehen, die sie nicht kritisieren. Und das ist natürlich sehr, sehr unglücklich.
Ja, ich stimme zu. Ich denke, die Tatsache, dass Trump ist ein super Beispiel, weil er das auch jetzt sozusagen in Serie fortsetzt, indem er zum Beispiel einen Verteidigungsminister nominiert, der nachweislich mindestens sexuelle Belästigung begangen hat, wahrscheinlich mehr oder möglicherweise mehr und so weiter. Also das ist sozusagen System auch auf eine Art in Anführungszeichen disruptiven, radikalen, neoliberalen bis kryptofaschistischen politischen Spektrum.
Neoliberalismus ist übrigens mein Stichwort. Ich fasse nochmal zusammen: Mit linken Gags hat El Hotzo im Netz viele Menschen erreicht. Nun steht er in der Kritik, nachdem er öffentlich gemacht hat, dass er als Privatmensch systematisch Frauen betrogen und belogen hat. Darüber sprachen wir hier im Popkultur-Wochentalk mit Autorin Berit Glanz und Jörg Heiser, Kunstkritiker, Kurator und Professor an der Universität der Künste Berlin. Jörg, das milliardenschwere Sparprogramm in Berlin ist seit gestern beschlossen. Bei der Kultur sollen 131 Millionen wegfallen. Die Berliner Regierung, vor allem Kultursenator Giorgialo, hat mit diesem radikalen Sparkurs bei vielen Kulturschaffenden dafür gesorgt, dass das ja Vertrauen weg ist. Also von der Intendanz über RegisseurInnen, MusikerInnen, TänzerInnen, MuseumsdirektorInnen, um auch das Bild mal ein bisschen größer zu fassen. Die Liste ließe sich fortsetzen, sind alle besorgt, wütend, bestürzt. Ingo Arendt schreibt im Monopolmagazin, spricht von einem Kettensägen-Massaker. Was heißt das denn jetzt im Detail?
Es heißt vor allem, dass die Häuser, um die es geht, immer noch nicht heute am 20. am Tag nach dieser Entscheidung wissen, was ihnen eigentlich blüht. Und ich betone das immer noch nicht. Also das ist eine endlose handwerkliche Totalkatastrophe gewesen. Also abgesehen davon, dass die fast alle KulturakteurInnen in der Stadt sagen, ja, wir wissen, dass gespart werden muss, aber es geht um das Wie und es geht vor allem darum, dass man uns anhört. Und all das ist systematisch nicht passiert. Und Giorgialo hat noch vor wenigen Wochen auf insistierende Nachfragen bei einer Diskussion in der Schaubühne immer wieder auf den 19. Dezember, also gestern, vertröstet. Ich zitiere, der Prozess ist erst am 19. Dezember vorbei und heute, tata, erfahren wir, einige Häuser erfahren immer noch nicht, wahrscheinlich erst im Januar, was ihnen konkret für das Kalenderjahr, das am 1. Januar beginnt,
was auch nicht mehr
blüht.
So weit hin ist.
Nee,
ja.
Und vor allem werden dadurch natürlich Vertragsprobleme entstehen. Ne? Mhm. Also neben vielen anderen Problemen.
Ja, auch wenn wir mal in die freie Szene schauen und inwiefern die betroffen ist. Berit, du bist direkt betroffen, obwohl du nicht in Berlin wohnst. Was heißt das denn in Zukunft für dich?
Das ist ja das ganz Interessante eigentlich, ne, dass lokale Kulturpolitik nie nur lokal bleibt, weil natürlich eine Kürzung von Budgets bedeutet, dass gespart wird bei den Menschen, die eingeladen werden und denen fehlen dann ganz pragmatisch einfach die Honorare. Also ich bin freie Autorin, ich bin natürlich angewiesen darauf, dass ich an Veranstaltungen teilnehmen kann, weil ich davon eben meinen Kühlschrank fülle. Mhm. Das bedeutet, Berliner Kulturpolitik hat auf ganz Deutschland da eine Auswirkung und es bedeutet eben auch, dass einfach sehr, sehr viel weniger stattfinden wird. Das müssen sich die Berliner tatsächlich auch klar machen. Es wird einfach viel, viel weniger interessante Dinge passieren.
Ja, und du hast es gerade schon angesprochen, Jörg. Caroline Emke, Philosophin, Kolumnistin, war Anfang Dezember mit Kultursenator Giorgialo im Gespräch in der Berliner Schaubühne. Da hat sie ihr Talkformat Streitraum. Und da sprach Giorgialo auch über nicht staatlich finanzierte Kunst. Hier mal eine Zusammenfassung.
Ich habe ja in meinem Leben ja schon viele Art von Kulturen erlebt, die eben bottom-up entstanden sind, die von Jugendlichen, die irgendwo in Neukölln oder in Kreuzberg leben und eine Leidenschaft für Musik entwickeln, die dann nach Wegen suchen, ins Studio zu kommen. Und ich finde, es ist total wichtig, dass wir uns eine Frage stellen, wie wir die Kunst, die von Teilen der Bevölkerung gemacht wird, ohne dass es staatlich finanziert wird.
Ja, also wenn ich sowas höre wie Bottom-up, ohne zu despektierlich zu sein, dann klingt das für mich doch sehr nach Ex-Musikmanager im Duktus A Survival of the Fittest. Da muss man sich ja schon fragen, Jörg, ob es sich da vielleicht auch um so eine Form von Ahnungslosigkeit handelt.
Man muss leider sagen, auch in der Schaubühne hat niemand darauf reagiert, weil das einfach schlicht falsch ist, was da behauptet wird. Dieses so, da sind so diese 17-Jährigen, die, er sagt an irgendeiner Stelle auch, die gehen dann in irgendein Studio. Studio kosten viel Geld, wenn man das gut produzieren will.
Wobei man da auch zu Hause mittlerweile die richtigen
Mittel. Ja, das kann man, theoretisch kann man zu Hause eine Platte aufnehmen oder was auch immer, Streamstücke und so weiter. Aber in diesem Jahr wurde das Musikboard von Berlin um 25% gekürzt. Das Musikboard finanziert genau solche Karrieren, gibt Anschubsfinanzierung für kommerzielle, auch kommerzielle Pop-Produktionen. Das ist sozusagen eine Standort-Subvention, wenn man so will, für Berlin. Und auch die wird radikal gekürzt. Und dann gleichzeitig sich hinzustellen, hey Leute, es geht auch ohne staatliche Finanzierung, ist schon wirklich fast zynisch, muss man sagen.
Gleichzeitig habe ich mich auch gefragt, das ist natürlich auch eine Bewegung von links mit Lederer damals nach rechts beziehungsweise konservativ zur CDU mit Çağlar, eine ja neue Nummer. Und ich habe mich gefragt, muss man sich da wirklich drüber wundern oder ist es nicht auch einfach eine neue Ordnung im Kulturbereich unter leider neoliberalen Vorzeichen, Berit?
Also es ist mit Sicherheit so, dass neoliberale Politik bedeutet, es wird nicht mehr unterstützt. Was ich daran so interessant finde, ist, dass das bei diesen PolitikerInnen dann immer so klingt, als würden freie Künstler oder Menschen, die Kunst machen, wie die Made im Speck leben und quasi von dicken Fördereuros ein gutes Leben führen. Das ist natürlich komplett an der Realität vorbei.
Ja, Çağlar hat ja auch diesen Begriff der Alimentierungsmentalität, glaube ich, gebraucht. und er hat auch davon gesprochen, dass es jetzt halt nicht mehr so sei, dass alle wohl gebettet seien. Das hat er in einer Instagram-Botschaft gesagt. Das sind alles genau solche, ich sag mal, Triggerworte. Ja. Populistische Triggerworte. Mhm. Das sind alles so Vorstellungen. Und wie du, Berit, ja vorhin schon gesagt hast, die es am meisten trifft, sind die Prekären, weil natürlich die sozusagen, dazu zähle ich selber, ich habe eine verbeamtete Professur, ich bin fein raus, ja. Während andere, die prekär arbeiten, ganz viele Künstlerinnen und Künstler, mit denen ich befreundet sind, die wissen tatsächlich, okay, dieser oder jener Antrag für eine Förderung von etwas, wo sie sowieso schon unter totalen Selbstausbeutungsbedingungen gearbeitet haben, kommt nicht durch. Unter anderem, weil diese Gelder jetzt alle auf Stopp sind, ne? Und viele Gelder ganz wegfallen. Da ist das natürlich dann, also zynisch ist zu wenig gesagt, wenn dann Leute die Fante Elfenbeinturm daher schwadronieren. Eben genau diesen Umstand ignorieren, dass diejenigen, die es trifft, genau die sind, die Freelance was riskieren, ja, die nicht zu 100% in einer abgesicherten Position arbeiten.
Und einen Aspekt finde ich auch noch sehr interessant, denn die drastischen Kürzungen betreffen ja nicht nur Berlin, die gibt es auch in Köln und München. Aber ein Gegenbeispiel ist Hamburg, die erhöhen den Etat um 12%. Hamburg hat natürlich auch mehr Geld, aber woran liegt es noch? Liegt es auch an Carsten Broster? Ist er einfach der bessere Kultursenator, Berit?
Also Carsten Broster sucht natürlich einfach ganz konkret den Austausch mit Menschen, die diese Kunst produzieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das dabei hilft. Aber ich glaube auch, dass da nicht ganz so stark diese neoliberale Agenda vorneweg steht, wo es eben darum geht, immer nur alle als gierig zu schildern, ohne sich aber anzugucken, wie eigentlich Mittel verteilt sind in einer Stadt. Und dadurch entsteht dann am Ende bessere Kulturpolitik. Das muss man ganz ehrlich so sagen.
Ja, und es ist auch, was wir hier erleben, ist ja nicht nur Kürzung, sondern auch eine, unter anderem von Monika Grütters zu Recht als schlechtes politisches Handwerk bezeichnete Umgangsweise damit. Also wir haben im November 23 erlebt, dass die derzeitige Regierung ihren Haushalt um 800 Millionen erhöht hat und damals verneint hat, dass große Kürzungsrunden anstehen, obwohl der SPD-Finanzsenator schon 2021 gesagt hat, dass für 2024/25 mit mindestens 2,1 Milliarden Euro Haushaltsloch zu rechnen ist. Die wussten das erst seit Jahren. Und noch eine Pointe, im Februar 2024 wurden die Hochschulverträge mit den Universitäten abgeschlossen. Die sollen ja für 5 Jahre gelten. Und man hat sich freudig abgebildet, dass man das jetzt toll unterzeichnet hat. Und jetzt werden diese Hochschulverträge nachverhandelt, wie man das neudeutsch nennt. Im Grunde muss man sagen, sie werden aufgekündigt. Verträge aufkündigen ist eigentlich genau das, was Recht entgegen ein klassisches Rechtsprinzip verstößt.
Und eine letzte Abschlussfrage: Wie kann man sich Berlin in 2 Jahren vorstellen?
Das muss der Berliner beantworten.
Wie kann man es? Also es sieht nicht schön aus, sagen wir es mal so vorsichtig. Aber ich glaube, was wir jetzt erleben werden in 25, ist leider ein Dauerthema, weil es ja auch schon angekündigt wird, dass es für das Kalenderjahr 26 schön nochmal 2 Milliarden runter soll und dann sozusagen das Kettensägen-Massaker weitergeht. Und ich glaube, dass die Stadt nicht still sein wird. Die Leute werden sich überlegen, wie sie darauf reagieren.
Das Berliner Abgeordnetenhaus hat gestern trotz der enormen Widerstände von Kulturschaffenden sein Programm beschlossen. 131 Millionen Euro werden 2025 in Berlin wegfallen. Für viele Einrichtungen, Programme und gerade für die freie Szene werden sie das ausbedeuten. Ich danke euch für die Einschätzung an dieser Stelle. Jörg Heiser, Professor an der UdK Berlin und Autorin Berit Glanz.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Viktoria Eglau.
Die schottische Schauspielerin Tilda Swinton erhält für ihr Lebenswerk den Goldenen Ehrenbären der kommenden Berlinale. Die Bandbreite des Werks der 64-Jährigen sei atemberaubend, erklärte Intendantin Tricia Tuttle. Swinton bringe Menschlichkeit, Mitgefühl, Intelligenz, Humor und Stil ins Kino. Die Schauspielerin ist seit Jahren eng mit der Berlinale verbunden. Sie spielte in 26 Filmen des Festivalprogramms mit. 2009 war sie Präsidentin der Internationalen Berlinale Jury. Swinton teilte mit, die Berlinale sei das erste Filmfestival, das sie je besucht habe. Es berühre sie, nun mit dem Ehrenbären ausgezeichnet zu werden. Tilda Swinton erhielt 2008 einen Oscar als beste Nebendarstellerin im Thriller Michael Clayton. Der Goldene Ehrenbär der Berlinale wird ihr am 13. Februar im Rahmen der Eröffnungsgala verliehen. Das neue Filmförderungsgesetz hat auch die Zustimmung der Bundesländer erhalten. Der Bundesrat in Berlin billigte heute das Gesetz, das der Bundestag gestern Abend beschlossen hatte. Ziel der neuen Regelung ist es, die Förderung von Filmen einfacher und effizienter zu gestalten. Die Filmförderungsanstalt soll zur zentralen Einrichtung für Förderungen ausgebaut werden. Auf das Gesetz hatte sich die frühere Ampelkoalition im Mai geeinigt. Die SPD-Abgeordnete Müntefering sagte in der Bundestagsdebatte, die Filmwirtschaft werde künftig aktiv und noch attraktiver unterstützt.
Die bis Ende 24 befristeten Förderrichtlinien werden verlängert. Die Fördersätze werden erhöht. Die Produzierenden, die können durch eine weitgehende Automatisierung einfacherer Fördermittel beantragen. Erfolg wird belohnt. Gute deutsche Stoffe werden so besser gefördert. Die Regisseure und Drehbuchautorinnen werden jetzt an Erfolgen ihrer Filme im Rahmen der Referenzförderung beteiligt. Kreative Arbeit wird besser honoriert.
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering zum neuen Filmförderungsgesetz. Der jüdische Kunsthändler Alfred Flechtheim hinterließ 1933 bei seiner Flucht aus Hitlerdeutschland eine Sammlung mit vielen Gemälden. Eines davon ist Die Nacht von Max Beckmann, das sich derzeit in der Kunstsammlung NRW befindet. Flechtheims Erben fordern es seit Jahren zurück und haben nun einen Brief an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Wüst geschrieben. Schon vor 15 Jahren habe man das Rückgabeverfahren angestoßen, heißt es. Das Gemälde könne anstandslos zurückgegeben werden, wenn nur der politische Wille dafür da wäre. Die Kunstsammlung aber will das Verfahren an das neue Schiedsgericht übergeben. Es soll ab dem kommenden Jahr die Rückgabeverfahren für nationalsozialistisches Raubgut in Deutschland verbessern.
Ég kemst í hátíðarskap, þótt úti séu snjór og krap. Það hljóma hvar sem ég fer, svo sérstæð lög í eyrum mér. stofunni er allt svo breytt á réttum staði nei.
Hátíðarskarp, so heißt der Song und stammt von der isländischen Band Lón und Rekkel. Habe ich das so einigermaßen ordentlich ausgesprochen, Berit?
Es klappt genauso.
Na Gott sei Dank. Worum geht es eigentlich in dem Lied? Wir wissen, es ist ein Weihnachtssong, aber kannst du noch ein bisschen mehr über die Stimmung verraten?
Ja, also es geht darum, wie man oder dass man in Weihnachtsstimmung kommt, obwohl draußen halt nur Schnee und Schneematsch ist und irgendwie alle Dinge nicht an ihrem richtigen Platz stehen, weil man halt die ganze Zeit so besondere Lieder in seinem Ohr hört und weil man sich einfach so freut auf alles, was jetzt passiert. Also eigentlich zeigt es, dass man halt diesen cozy Weihnachtsvibe haben kann, auch wenn halt um einen herum eigentlich alles gerade so ein bisschen ins Chaos verfällt, was ja ganz doll typisch für Weihnachten ist.
Was auf jeden Fall auch zur Zeit passt, richtig. Berit Glanz ist Autorin, lebt mit ihrer Familie in Reykjavik und ist weiterhin zu Gast in unserem Popkultur-Wochentalk, denn wir wollen sprechen über Weihnachtssongs und warum vor allem Deutschland es nicht schafft, coole, moderne Weihnachtspopsongs zu produzieren. Und auch mit dabei ist Jörg Heiser, Kunstkritiker, Kurator und Professor an der UdK Berlin. Ja, Berit, warum sieht es denn in Island da ganz anders aus?
Das ist ganz interessant. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Es gibt aber auf jeden Fall jedes Jahr einen neuen Kanon an neuen Liedern. Also etablierte MusikerInnen machen Weihnachtsmusik. Es gibt aber auch jedes Jahr, genau in dem Radiostudio, wo ich gerade sitze, gibt es einen Wettbewerb, der ausgeschrieben wird für das beste Weihnachtslied. Da können alle einreichen. Das sind ganz oft keine professionellen MusikerInnen. Und es gibt ein relativ hohes Preisgeld auch. Und so kommen teilweise dann auch eben immer wieder Lieder in diesen Weihnachtsliederkanon, der irgendwie dynamisch wächst und sich ständig verändert. Während ich finde, dass der in Deutschland sehr, sehr statisch ist, obwohl ja in Deutschland schon auch manchmal neue Weihnachtslieder produziert werden. Es ist nicht so, als würde das gar nicht stattfinden. Aber sie kommen irgendwie nie in diese Weihnachtsmusikrotation rein.
Ja, mir würde jetzt auch ad hoc kein moderner, aktueller Weihnachtspopsong aus Deutschland einfallen. Hast du da eventuell noch ein Beispiel?
Gerade ist Vincent Weiss hat, glaube ich, dieses Jahr eins gemacht. Das geht dann halt immer alles auch sehr, sehr schnell in diese Schlagerrichtung rein. Deswegen habe ich auch das Gefühl, dass eine ganze breite Gesellschaft sich das gar nicht hört, weil das irgendwie so komisch besetzt ist.
Jörg, was meinst du? Sind wir irgendwie in der Weihnachtsbäckerei von Rolf Zukowski hängen geblieben?
Ja, das ist sozusagen das Limbo, das Purgatorium, in dem wir festhängen.
Auf alle
in der
Ewigkeit.
Weihnachtsbäckerei. Also das ist ja auch wirklich wie so ein, eigentlich für einen Horrorfilm sehr gut geeignet. So, das sind ja oft Kinderlieder in Horrorfilmen. Aber im Ernst, erstmal finde ich super, Island, 400.000 Einwohner, also mehr als Bochum, aber weniger als Duisburg, produziert pro Jahr wahrscheinlich so viele Weihnachtslieder wie ganz Deutschland halt nicht. Ne? Und dann ist natürlich auch logischerweise die Ausbeute am Ende deutlich besser. Also es gibt da sozusagen ein Förderprogramm. Mir gefällt zum Beispiel von der Playlist, die du geschickt hast, Berit, mir gefällt Bagalutur, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, mit ihrem Song Jolin Eru Oka oder so ähnlich. Das kann ich nur empfehlen. Nee, aber ich jetzt mal im Ernst, es gibt, glaube ich, eine These, also ich würde eine These in den Raum stellen. Warum es in Deutschland keine Weihnachtslieder gibt, die nicht aus dem 19. Jahrhundert stammen oder sonst wie so lustig sind, also Parodien auf eben diese, also zum Beispiel kenne ich Der Riesling wird knapp auf die Melodie von Feliz Navidad, ja, das ist so der Standard, dass man am ehesten noch eine Glühwein-Sauf-Parodie bekommt.
Aber du hast auch einen kulturhistorischen Ansatz.
Ja, Kriegsweihnacht 1944, ja, also Deutschland, da waren die Städte dunkel, das waren Bombennächte. Und gleichzeitig in den USA, White Christmas, Bing Crosby oder auch Judy Garland, Merry Little Christmas, Wishing You a Merry Little Christmas oder so ähnlich. Diese Songs sagen so, ja, irgendwie kriegen wir das schon hin und es wird auch vielleicht wieder so schön, wie es früher war. Während in Deutschland konnte man sich diese Geschichte gerade nicht mehr so richtig erzählen. Mhm. Stattdessen waren Hits oder auch verhinderte Hits, Songs wie eben Capri Fischer, wo man nicht weiß, ob die Seemänner zurückkommen, Bella, Bella, Marie, vergiss mich nie, oder La Paloma von Hans Albers, wo auch irgendwie der Tod auf See eigentlich so romantisiert wird, ne? Also Cap Horn und dann stirbt man halt, die See gibt keinen zurück und so weiter. Das sind natürlich Songs, die eine andere Bedeutung bekommen, wenn man weiß, dass da Leute an der Front sind und nicht zurückkehren, ja. Oder auch sonstige wahnsinnige Tode zu beklagen sind und dann noch die Schuld des Holocaust und all das und dann sich hinzustellen, ach, wir haben hier eine kuschelige Weihnacht, ist, glaube ich, da so geblockt in der Idee. Also man hat das sozusagen verschoben auf diese Seemannsromantik, auch in den frühen Nachkriegsjahren, also La Paloma und waren ja mehrfach große Hits, also auch Capri Fischer.
Ich würde die Frage gerne an dich weitergeben, auch Berit. Siehst du das denn ähnlich wie Jörg? Also würdest du auch sagen, ist es verknüpft mit dem Zweiten Weltkrieg? Oder anders gefragt, gibt es vielleicht auch in Deutschland einen Wunsch immer wieder an Weihnachten nach dem Ritual, nach Tradition, alles soll so bleiben, wie es ist. Das braucht die Klassiker, auch gerne die amerikanischen Klassiker All I Want for Christmas oder dann die deutschen Stille Nacht?
Also es ist auf jeden Fall so, dass dieser ganz klassische amerikanische Weihnachtsliederkanon, der ja immer noch alles dominiert, Let It Snow, solche Songs, der ist ja Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden. In der Zeit, wo jetzt in Deutschland eben ja nichts entstanden ist, das haben wir jetzt ja gerade schon gehört. Was aber interessant ist, ist, dass in den USA das da ja nicht stehen geblieben ist. Sondern wir haben ja Last Christmas und wir haben Mariah Carey jedes Jahr. Also ein großes Ding in Social Media, wenn sie zeigt, dass jetzt Halloween vorbei ist und Weihnachten anfängt. Wir haben Driving Home for Christmas von Chris Rea. Und wir haben jedes Jahr eben auch Musiker, die wirklich dezidiert Weihnachtsalben rausbringen und auch versuchen, tatsächlich Weihnachten anzupassen. Es gibt ein Weihnachtsalbum von Sia, da geht es wirklich um Wunschfamilie und wie feiert man Weihnachten, wenn man nicht in seiner Blutfamilie ist. Sondern eben ja wirklich eine queere Wunschfamilie hat und solche Dinge kommen in diesen Liedern vor. Also es gibt irgendwie Impulse, dieses Fest nicht in so einem 1870-Modus einzufrieren, wie es halt irgendwie in Deutschland, also in Deutschland ist es ja entweder so Kirchenmusik oder Stille Nacht oder es ist eben Weihnachtsbäckerei seit 40 Jahren oder so. Also das hört ja einfach nicht auf.
Ich habe hier auch noch einen Ausschnitt von der australischen Musikerin und Sängerin Sia, sehr progressiv, wir hören mal rein. Ja, ho, 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 Misfits und Bring a Friend. Sia ist das und ich meinte progressiv im Sinne nicht bezüglich auf die Musik, die ist klassisch, erinnert an Weihnachten, aber was du gerade sagtest, Berit, dass sie diesen Gedanken an die kleine heteronormative Familie aufbricht und über queere Weihnachtsthemen sozusagen nachdenkt. Fehlen diese Gedanken in Deutschland?
Also es ist auf jeden Fall so. Jetzt mach mal du.
Ich wollte nur noch loswerden. Es gibt die Frage, warum das in Deutschland fehlt, können wir gleich auch noch beantworten. Aber ich wollte noch eins loswerden zu Last Christmas von Wham. Da gibt es ja dieses berühmte Video, wo sie in Saas-Fee in der Schweiz im Chalet den Weihnachtstisch decken und so weiter. Und ich kann nur empfehlen, die Schweizer-deutsche Version, die gibt's auf, die findet man, wenn man googelt, Last Christmas Schweizerdeutsch, wo es dann zum Beispiel halt auch zur Melodie wird sozusagen beschrieben, was man im Bild sieht, da ist der George noch straight gsi, also da war George noch straight, ja. Und also es wird einfach nur beschrieben, was man im Bild sieht und es wird natürlich mit dem Wissen darum, dass eben George erst viel später sein Outing hatte, beschrieben. Und dieses queere Weihnacht ist übrigens ein Thema, das jetzt auch bei Netflix auftaucht, wenn man so will, in dieser Thriller-Serie mit Keira Knightley als Black Dove, die zur Melodie von The Pogues, Fairy Tale of New York, diesem berühmten Weihnachtslied von den Pogues, dann halt am Ende sozusagen, okay, Spoiler, gibt es da so Weihnachtsfeste, wo eben auch nicht heteronormative Familien zusammensitzen.
Mhm, auch da haben wir einen Ausschnitt, Fairy Tales of New York von The Pogues, englisch-irische Folkband. You're a bum, you're a punk, you're an old slut and chocolate, and they're almost dead on a trip in that boat. Also ja, nochmal Ich finde die Frage von dir, Birgit, wirklich richtig gut, die du ja sozusagen an uns gestellt hast. Warum gibt es keine coolen, modernen Weihnachtspop-Songs in Deutschland?
Es ist ja vor allem so, also es gibt halt immer so Parodistisches, ne, was dann halt so Ballermann-Glühwein-Niveau hat, also wo man sich dann halt lustig macht über das Weihnachtsfest. Was ich ja interessant finde, ist, wenn es kann ja auch lustig sein, ne? Also in Island gibt es eben gerade diesen Weihnachtswettbewerb, einer der Top-Contender ist die Weihnachtsziege. Das ist also mit Sicherheit kein ernst gemeinter Song, aber der ist eben trotzdem, der ist lustig, aber den kannst du auch an Weihnachten hören, weil der sich nicht über den Anlass an sich komplett mokiert die ganze Zeit. Also ich wünsche mir irgendwie musikalisch anspruchsvoll, gerne witzig, aber eben nicht diese ich bin total betrunken und hau mir auf die Schenkelwitzigkeit, die Deutschland halt so gerne mag.
Ja, was können wir also machen? Müssen wir einen Kompressor-Contest ausrufen im folgenden Jahr?
Oh, ich bin total dafür. Genau.
Also ich wünsche mir wirklich einen Weihnachtsliederwettbewerb. Ich finde das einen ganz tollen Anlass, in so einem engen Rahmen was zu schreiben. Also wo klar ist, es muss in irgendwie sowas reinpassen und dann darin kreativ zu werden. Großartig. Und das wäre natürlich auch eine tolle Möglichkeit für Kulturförderung.
Finde ich auch super.
Wo das nicht gut klappt.
Da schließt sich der Kreis wieder zu den Kulturkürzungen beim Berliner Senat.
Aber vor allem auch für mich zum Künstlerischen, weil ich finde, also dieser Poke-Song, der ist ja auch so ein Song, der eben eigentlich davon handelt, dass man nicht mit der Familie traut zusammen zu Hause sitzt, sondern die Leute sich auf der Straße wüst beschimpfen in New York und der Polizeichor irgendein sentimentales irisches Lied singt und so. Und bei Last Christmas heißt es ja auch, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Oder auch, also da hat meine Weihnachtsexpertin und Frau Sarah Kahn mal einen Text drüber geschrieben und hat die These aufgestellt, dass das Lied so lange relevant sein wird, in der wir sozusagen zur Ware gewordene Liebesbeziehungen auch haben. Ja, also man kann das sozusagen umtauschen. Und okay. Das ist, glaube ich, jetzt kommt der Punkt, was ich sagen will. Ich glaube, dass es in Deutschland dann Sinn macht, wenn es jemand schafft, genau so auch einen plattgesagten Zeitgeist in einem Song. Nicht einfach nur sozusagen Schnee, Schlittenglöckchen und ein bisschen irgendwas von Rudolf das Rentier zu labern, sondern irgendwie auch wirklich eine neue Geschichte zu Weihnachten zu erzählen. Also das Thema nochmal anders anzugehen, als einfach nur zu reproduzieren, was halt die üblichen Klischees dazu sind.
Und so lange bleiben uns vielleicht auch isländische Weihnachtspop-Songs, wie wir sie von dir, Berit, vorgestellt bekommen haben. Ich danke dir sehr für deine Idee und euch beiden natürlich auch für das wunderbare Potpourri an spannenden Themen. Die Sendung Nachhören geht als Kompressor-Podcast. Herzlichen Dank für eure klugen Gedanken, Berit Glanz, Autorin, und Jörg Heiser, Kunstkritiker, Kurator und Professor an der UdK Berlin. Danke euch.
Danke.